Es begann, als unsere Vorfahren Schutz in Höhlen suchten. Schutz vor den Unbilden der Natur und dem bösen Tier von nebenan. Aus den Höhlen wurden Lehmhütten und Holzhäuser, denen Bauten aus Stein und Beton folgten. Heute denken wir über andere Materialien nach, über das intelligente Quartier und Smart Mobility. Doch was hat sich seit der Höhle wirklich geändert?
Ja, Kurt, dann wollen wir mal mit dem nächsten Podcast beginnen und ich steige gleich so ein, wie wir geendet haben, und zwar mit dem Thema Kommunikation. Ich habe manchmal das Gefühl, als ob uns vieles egal wäre, was in der großen, weiten Welt passiert. Wenn man die Nachrichtensendungen sieht, da hört man oft Dinge, die eigentlich nicht wirklich, ich nenne es mal so, relevant sind. Wochenlang gibt es Wahlkampf oder irgendetwas anderes, was in Deutschland gerade relevant ist. Aber große Probleme wie Überflutung, Kriege, Hungersnöte, die in der Welt passieren, die kriegt man höchstens mal in einer Sondersendung mit oder wenn irgendwas Besonderes passiert ist. Ja,
ja, das hängt natürlich mit der Art Wahrnehmung und unserer Kommunikation zusammen. Das heißt, wir blenden im Grunde genommen all das aus unserer Medienwelt, was sich nicht vermarkten lässt und womit man kein Geld verdienen kann. So, was lässt sich vermarkten? Vermarkten lässt sich immer das, was den Leuten unter der Haut brennt, was denen selbst auch an den Geldbeutel geht, was sie selbst gefährden könnte, und das wird dann in einer entsprechenden Art und Weise dann auch ausgeschlachtet. Das heißt, wir schlittern im Grunde genommen medial von einer Empörung in die nächste. Und das ist gewollt, einfach deswegen, weil sich die Medienindustrie in der Zwischenzeit verselbstständigt hat und die Art unseres Kommunizierens völlig abgehoben ist von den Wirklichkeiten, wie es sie gibt auf diesem Planeten. Und wir immer nur ein ganz, ganz kleines Segment angucken, auch angucken können und wollen, weil wir diese Hyperkomplexität, in der wir leben, halt meinetwegen in einer Tageszeitung oder im Fernsehen gar nicht abgebildet kriegen. Nicht? Und das wird dann noch das Wenige, was dann wirklich kommuniziert wird, wird in einer Art und Weise kommuniziert, dass es eben den Einzelnen elektrisiert, dass er halt hingeht, sich eine Zeitung kauft, dass er für Einschaltquote sorgt. Einfach deswegen in dem Augenblick, wenn halt eine Sendung oft angeguckt wird, dann wird sie eben auch mit Werbung unterlegt. Mhm. Es ist genau das Gleiche mit einer Zeitung oder mit Argos. In dem Augenblick, wo du halt Sensationen verkaufst und verkaufen kannst, und dann sind die Leute daran interessiert, bei dir zu werben.
Ich versuche das mit dem Magazin ein bisschen anders, aber ich weiß, was du meinst. Dazu kommt das Problem, dass gerade junge Leute ja weder die Zeitung konsumieren, noch das lineare Fernsehen, sondern die Informationen sich durch Stream, durchs Internet holen. Und im Internet ist ja das Problem, du musst erstmal die richtigen Fragen stellen, die richtigen Worte eingeben, um das zu finden, was du finden willst. Woher willst du das wissen? Und das Problem steht dann im Sinne von Migranten vor der Tür. Die Migrationsströme sind entstanden eben durch den Hunger, der uns erstmal nicht interessiert hat, weil er weiter weg ist.
Du sprichst ein großes Wort gelassen aus. Wir haben verlernt, die richtigen Fragen zu stellen. Das hängt auch unter anderem damit zusammen, dass wir unsere Gesprächskultur vernachlassen.
Mhm. Und Streitkultur.
Und Streitkultur. Aber bleiben wir einen Augenblick einfach bei der Gesprächskultur. Was heißt Gesprächskultur? Gesprächskultur heißt, dass wir Fragen stellen und dass wir antworten. Und in einem großen Kontext gedacht, heißt Antworten immer auch verantworten. Mhm. Nehmen wir das große Thema Politik. Ja. Es wäre völlig undenkbar gewesen vor 20, 30 Jahren, dass bei dem, was zum gegenwärtigen Zeitpunkt speziell auch in Deutschland passiert, ein Minister, wenn er einen Bockmist gebaut hat, nicht zurücktritt. Man kann da anfangen, wo immer man will, bei unserem Verkehrsminister.
Das dachte ich auch gerade.
Bei unserem Verkehrsminister oder jetzt bei unserem Außenminister oder Verteidigungsministerin und so weiter und so fort. Es ist unfassbar, dass Leute, die die völlig falschen Antworten gegeben haben, dennoch nicht willens und bereit sind, die Verantwortung für diese falschen Antworten zu übernehmen. So, und Das geht tatsächlich darauf zurück, dass wir unsere Gesprächskultur in einer geradezu sträflichen Art und Weise vernachlässigt haben. Womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, dass wir im Grunde genommen überhaupt keine Fragen mehr stellen, sondern wir medial halt eine Antwort nach der anderen serviert kriegen, auch wieder getrieben von dem Interesse der Medien, möglichst sehr viel Aufmerksamkeit zu erzeugen, ohne wirklich ernsthafte Fragen zu stellen und die Wahrnehmung der Leute auf etwas konzentriert dann auch, was ihrem eigenen Interesse, und das heißt in diesem Fall Auflagequote, auch wirklich nutzt und damit natürlich auch wieder verbunden Geld verdienen. Also die Tatsache, dass sich eine eigene Medienkultur entwickelt hat, neben der früheren Gesprächskultur, das ist das eigentliche Problem, mit dem wir es zu tun haben. Auf diese Art und Weise hat sich also auch die Art unseres Kommunizierens in einer Art und Weise in einen Nebel verabschiedet, dass man in der Tat halt nichts mehr dingfest machen kann. Heißt konkret, viele Leute wissen gar nicht mehr, worüber sie sprechen. Also selbst wenn ihnen meinetwegen in einer Sendung wie viel Wissen auch immer wieder nun um die Ohren gehauen wird, die großen Zusammenhänge können sie nicht mehr herstellen. Das heißt, sie verstehen gar nicht, was man ihnen präsentiert, weil sie nicht in der Lage sind, die Dinge dann auch wieder miteinander zu verbinden, das heißt, sie zu verstehen im großen Zusammenhang nicht. Oder der Satz in dem Zusammenhang könnte heißen, wir wissen immer mehr, aber wir verstehen nichts mehr. Die großen Zusammenhänge sind uns abhanden gekommen. Also großen Zusammenhänge, über die wir ja nun in unseren Podcasts sprechen, also Natur. Wie kommt es, warum gibt es das Beispiel, das du genannt hast, warum gibt es die Migration? Nicht? Also die Migration kommt ja nicht aus sich selbst heraus. Die Leute wollen ja nicht ihre Länder verlassen, weil es ihnen gerade so gefällt, so wie wir. Mhm. Wenn wir in einen Flieger steigen, wir fliegen in fremde Welten, dann wollen wir uns dort amüsieren. Wir wollen uns allenfalls noch wie Alexander von Humboldt auch noch bilden an der anderen Kultur. Aber dort werden ja Leute vertrieben. Die müssen ja weg, nicht? Aus ihrer angestammten Heimat. Wer geht schon gerne weg aus seiner angestammten Heimat?
Ja, wobei da sicherlich mehrere Dinge zusammenkommen. Einmal natürlich das Thema Vertreibung, wie die Rohingyas in Bangladesch, die jetzt in Bangladesch leben. Der Hunger, hast du gesagt. Und dann auch der Druck, das ist ja, ich sag mal so, bei Bienenvölkern ähnlich, wenn es dann plötzlich ein zu großes Bienenvolk gibt, da muss die Königin weg und da wird eine neue geschafft. Wenn zu viele Menschen auf einem Haufen leben, in einem Gebiet leben, ist der Siedlungsdruck natürlich sehr groß. Das heißt, diese vielen Menschen durch diese vielen Geburten ziehen entweder weiter oder machen etwas, was genauso schlimm ist, sie nehmen der Natur ein Stück weiteren Lebensraum, urbanisieren dieses Stück und damit kommt es zu den ganzen Problemen, die wir ja mittlerweile schon diskutiert haben, bis hin zu dem Überspringen von Krankheiten, von Viren aus der Natur auf den Menschen. Also ein sehr komplexes Thema und diese Menschen ziehen eben noch bis nach Europa.
Nun muss man sich auch wieder zurücklehnen und einfach auch historisch zurückgucken. Also Migrationsbewegungen gab es zu allen Zeiten.
Völkerwanderung.
Ja. Heute spricht man von Migration.
Genau. Ist ja im Prinzip ähnlich.
Es ist das Gleiche.
Ja,
es ist genau. Im Prinzip das Gleiche. Also gibt es keine Unterschiede. Also Völkerwanderung ist gleich Migration. Aus welchen Gründen auch immer meinetwegen die Leute eben unterwegs waren. Sie waren halt unterwegs und sind von einem Ort zum anderen gezogen und sind eben nicht in ihrer angestammten Heimat geblieben. Das lässt sich zurückverfolgen. Also ist ein natürliches Phänomen auch und ein natürlicher Drang des Menschen, um da Johann Gottfried Herder zu zitieren, der Mensch kann eben überall leben. Nicht? Also ist das unterscheidet ihn vom Tier. Der Mensch ist nicht auf einen bestimmten Lebensraum angewiesen, sondern ist im Prinzip in der Lage, jeden Lebensraum auf diesem Planeten für sich zu nutzen. So, und das bedeutet eben natürlich, klar, er kann überall hinziehen. Wir können ja, wie wir wissen, in der Zwischenzeit auch Kälte und Hitze und alles in gleichen Maßen aushalten, einfach deswegen, weil wir uns davor schützen können. Nicht? Also das ist das, was uns dann wieder die Zivilisation sozusagen mitgibt.
Wieder das Thema Schutz vor der Natur.
Genau, Schutz vor der Natur, ja. Genau. So, das hat natürlich entsprechende Konsequenzen. Du hast es jetzt gerade so lapidar so nebenbei gesagt. Nicht? Bedeutet natürlich auch gleichzeitig, auch das ist eine Form von Urbanisierung des Planeten. Das heißt, Urbanisierung bedeutet ja immer, wir breiten unseren Lebensraum, den Lebensraum des Menschen immer weiter aus. Und kommt eben dazu, wir sind, sagen wir mal so, in diesen Migrationsbewegungen, denen wir sind oder die wir erleben, deswegen so aufgebracht, weil sich Menschen erlauben, plötzlich in unseren Lebensraum einzudringen, also Menschen aus anderen Kulturen. Auch da einfach nochmal zurückguckend. In den 50er, 60er Jahren haben wir diese Migration, speziell in Deutschland, ja sehr, sehr bewusst hergestellt. Stichwort Gastarbeiter.
Ja, genau.
Wir haben ja die Gastarbeiter angezogen. Die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft, das Wirtschaftswunder in Deutschland hätte es ohne Gastarbeiter nicht gegeben.
Und ganz kurz einen Einwurf. Der Chef der Bundesagentur der Arbeit hat ja letztens formuliert, dass man eigentlich pro Jahr 200.000 neue Arbeitskräfte aus dem Ausland bräuchte, damit eben dieses, was du sagst, Wirtschaftswunder, was es vermeintlich jetzt noch in Deutschland gibt, weiterführt.
Also das ist ein uraltes Phänomen, das uns begleitet und das im Grunde genommen auch zur Zivilisation dazugehört. Es ist nichts Neues und wie gesagt, das lässt sich durch Jahrhunderte hinweg beobachten, sei es aus welchen Gründen auch immer diese Migration stattgefunden
hat. Ist auch kein deutsches Phänomen.
Und in Stein kommt Das ist ein weltweites. Also das, wovon wir ganz wenig wissen, ist zum Beispiel die Migration in China. Ja. Es wird geschätzt, dass immer noch im Augenblick in China jährlich zwischen 50 und 100 Millionen Menschen vom Land in die Stadt wandern. Man muss sich nur mal diese Mega-Cities angucken, die da im Laufe der letzten 20, 30 Jahre...
Namen wir gar nicht kennen.
Genau. Diese Mega-Städte, wenn man sich das anschaut, das ist völlig unvorstellbar. Das ist wirklich völlig, also zumindest für mich. Ich war ein einziges Mal in meinem Leben in Shanghai, aber das ist schon viele, viele Jahre her. Selbst damals war ich fasziniert von dieser Mega-City, war es damals schon, wenn man sich das heute anguckt. Also ich kenne es aus dem Fernsehen nur noch. Das ist unvorstellbar. Das ist unvorstellbar. Und auch für mich unvorstellbar, wie man dort leben kann. Also geht für mich undenkbar, in einer solchen Stadt zu leben. Auch da diese sehr, sehr unterschiedlichen Menschenbilder, die natürlich eine Kultur mit sich bringt. Das ist eine zwangsläufige Entwicklung, die wir in China erleben, einfach deswegen, weil die Menschen auf dem Land nicht mehr überleben können, deswegen ziehen sie in die Stadt. Man braucht dort auch diese Migration, um tatsächlich auch die Ökonomie und so weiter und so fort zu bedienen.
Stadtluft macht frei, sie kennen wir auch.
Korrekt. Und hat natürlich dann, und da kommen wir eben wieder zu diesem nächsten Punkt, auch dann zur Konsequenz, dass dort halt die Böden versiegelt werden, dass halt die Natur immer weiter zurückgedrängt wird mit den all diesen Problemen, über die wir ja nun in unseren diversen Gesprächen bei unserem Podcast ja uns schon ausgiebig eben ausgetauscht haben. Und auch eben dieses Phänomen, was der Club of Rome schon in den 60er, 70er Jahren eben zum Besten gegeben hat, dass die Lebensräume eben von Tieren und der Natur eben vom Menschen vernichtet wird und dieser Natur immer weiter zurückgedrängt wird. Und auch da ein völliges Unverhältnis des menschlichen Verhaltens gegenüber der Natur. Nicht? Auch ein Unverständnis dafür, wie Kreisläufe eben in der Natur funktionieren und man diesem natürlichen Wandel eben etwas entgegenstellt, was Dauer haben soll. Also die Welt an sich, die natürliche Welt, ist eine Welt des Wandels, eine Welt des Kreislaufs. Und dieser Welt des Wandels und des Kreislaufs stellt der herstellende Mensch, der produzierende Mensch etwas dagegen, was Dauer haben soll. Mhm. Jetzt nicht zu verwechseln mit Nachhaltigkeit, das ist wieder ein anderes Thema, sondern Dauer ist etwas, was gemauert wird, was meinetwegen jetzt, wenn man diese Megastädte in China anguckt, was der Natur entgegengestellt wird, nicht? Und jetzt eben dieser Versuch, in dieses Denken und diese Städte dann auch diesen Kreislauf des natürlichen Lebens zurückzuholen, indem man versucht, eben nachhaltig zu wirtschaften. Also das sind im Grunde genommen auch sehr, sehr komplexe Phänomene und sehr, sehr komplexe Dinge, über die wir da sprechen, nicht? Also in einer Welt, die eigentlich der Natur gegensteht, Stadt ist etwas, was nicht natürlich ist, in diese Stadt einen natürlichen Kreislauf zu implementieren. Das ist die große Herausforderung.
In Mexico City, ja auch eine Riesenstadt, wenn man die Außenbezirke mitnimmt, ich glaube 16 Millionen, hat man einen Park geschaffen, in dem man die Natur, die Pflanzen, die Tiere wieder hineingebracht hat, Vögel, Schmetterlinge, Lurche, keine Ahnung, die man erst im Prinzip ja vertrieben hat in dem Sinne, deren Raum man zerstört hat. Und das ist nur ein Beispiel, das kenne ich nun gerade, aber das wird in den anderen Megacities im Prinzip Singapur nicht anders sein. Ja. Du hast das vorhin schon gesagt, wie, oder andersrum, es gibt eine Dualität auf der einen Seite von Unternehmen, die agieren, und auf der anderen Seite jedes Einzelnen. Der Club of Rome hat ja gesagt, wir können nicht unendlich wachsen, hat aber auch keine Empfehlung gegeben, wie die Unternehmen wirklich, Unternehmen heißt ja, ich unternehme was, und das heißt, ich entwickle Profit, wie die Unternehmen trotzdem existieren können. Den Step beiseite, andere Produkte stattdessen zu schaffen, das ist ja erst eine Philosophie, die jetzt in neuer Zeit sich entwickelt hat.
Klar, winziger Widerspruch. Diese Idee vom Recyceln geht im Grunde genommen schon auf den Club of Rome zurück. Mhm. Also den Anstoß dazu, so etwas wie eine Recyclingwirtschaft anzuregen, ist aus exakt dieser Kritik an der Art unserer Produktivität, an der Art der Produktion, also des Herstellens von Dingen entstanden, weil eben diese Dinge immer so gebaut waren oder so hergestellt wurden, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach, sagen wir mal salopp, kaputt waren, und man sie dann letztlich wo auch immer entsorgt hat, nicht? Und eben nicht recycelt hat. Aber das ist exakt dieser Punkt. Recycling bedeutet im Grunde genommen, und das im großen Maßstab gedacht, den natürlichen Kreislauf in die Welt der hergestellten Dinge zurückzubringen. Also die Natur zurückzuholen, jetzt in einem kulturellen Sinne des Wortes, die Natur zurückzuholen in diese hergestellte Welt des Menschen. Das ist das große Kunststück. Und das wurde im Grunde genommen eben von der Idee her durchaus vom Club of Rome angeregt, dass wir da noch nicht sehr weit gekommen sind. Das steht wieder auf einem anderen Blatt und hängt eben einfach auch mit der Art unseres Denkens, aber auch unseres Verhaltens zusammen. Ja, das ist ein bisschen abartig, was ich jetzt gleich erzähle, vermute ich jetzt mal. Ich war über viele Jahre hinweg also ein Schuhfetischist und verbrauchte also ich weiß nicht was, wie viel Paar Schuhe pro Jahr. Die wurden dann einfach entsorgt. Ich habe also keine Ahnung, was damit passiert ist. So, ich bin vor ein paar Jahren bin ich auf den Gedanken verfallen, ein paar Jahre ist gut, schon einige Jahre her, mir Schuhe maßfertigen zu lassen. So, ich trage jetzt also seit 15, 20 Jahren nur noch 4 Paar Schuhe. Dieses Paar Schuhe, das du hier siehst, maßgefertigt, sind 20 Jahre alt. 20. Den siehst du das Alter nicht an und die werden jeden vierten Tag getragen, nicht? Also ich wechsle da also immer durch, nicht? Und da kommt einen schönen Schuhspanner rein mit einem drum und dran. Da kommen einfach mal neue Sohlen drauf, ne? So, und mit den Schuhen gehe ich dann auch mal in den Sarg. Das ist natürlich auch für die Schuhindustrie ist das nicht toll, aber für den Handwerker, für den Schuhmacher, derjenige, der die Schuhe macht, der natürlich so ein Schuh kostet seinen Preis. Nur wenn ich das dann wieder hochrechne oder runterrechne, je nachdem aus welchem Blickwinkel ich das angucke, sind diese Maßschuhe extrem günstig gemessen an den Wegwerfschuhen, die ich bislang immer getragen habe. Vor allen Dingen dann, wenn ich die Folgekosten mit einrechne, ich vermute mal, dass die meisten Schuhe dann auch irgendwo auf einer Müllhalde, wo auch immer, landen und im Grunde genommen die Umwelt auf diese Art und Weise dann auch wieder belastet wird mit diesen Abfällen.
Und da könnte man jetzt über das Thema Sollbruchstelle auch sprechen, die ja oft eingebaut wird. Aber du hast mit den Handwerkern ein ganz interessantes Thema angesprochen. Wir haben vor ein paar Jahren, ausgehend von der Oxford-Studie aus der USA, und Bertelsmann hat hier eine für Deutschland gemacht, über die Arbeitswelt der Zukunft gesprochen. Nach dem Motto, 60% der Berufe fallen weg oder verändern sich. Und das heißt, es gibt da unterschiedliche Szenarien und eine davon geht davon aus, dass nur noch zwischen 30% und 40% der Menschen einen Job haben. Im Prinzip eine Ingenieursgesellschaft, automatisierte Fabriken. Alles, was man in Algorithmen setzen kann, wird automatisiert auf die eine oder andere Art und Weise. Und der Rest eben Ingenieursgesellschaft oder eben Dienstleister wie eben Handwerker, die für die Ingenieure oder für die Menschen die Brötchen backen, die Schuhe herstellen und so weiter. Und der Rest ist sozial tätig, gemeinnützig tätig und so weiter. Ist durchaus, wenn man sieht, wie weit die Digitalisierung jetzt vorangekommen ist, durchaus vorstellbar. Und jetzt kommt das Komma aber, und da sind wir wieder bei diesen Migrationsströmen, bei diesen zwei Welten. Es wird immer von der dritten Welt gesprochen, aber ich sage mal von den zwei Welten, die einen eben, die solche neue Arbeitswelten vielleicht beinhaltet und die anderen, ja, die froh sind, wenn sie was zu essen haben am Tag. Ich kann mir deshalb nicht vorstellen, dass es auf der einen Seite diese Ingenieursgesellschaft, diese Gesellschaft der Zukunft gibt und auf der anderen Seite auf der Welt mit einer immer noch steigenden Weltbevölkerung Leute, die eben wie gesagt nichts zu essen haben und dann hierher kommen. Durch das Hierherkommen vermischt sich das wieder und du kannst ja nicht, wenn immer mehr kommen, immer mehr in so einer Gesellschaft auffangen.
Also ich verweise da gerne nochmal auf mein letztes Buch, auf den behausten Menschen. Mhm. Weil, und das ist ein wunderbares Stichwort, das du da geliefert hast, diese zivilisierte Welt, über die wir jetzt gerade sprechen, über die du gerade gesprochen hast, auch was die Zukunft der Arbeit und die Zukunft des Lebens angeht, ist ja eine behauste Welt. So, und das ist ein ganz schmaler Blick auf diese Welt, auf einen ganz schmalen Teil der Menschheit oder der Bevölkerung auf diesem Planeten. Die These, Hypothese, bedeutet, der behauste Mensch in dieser Art und Weise, wie wir ihn denken, wird künftig deutlich in der Minderheit sein. Das heißt, der unbehauste Mensch, derjenige, der nicht sesshaft ist, derjenige, der keine vier Mauern und ein Dach über dem Kopf hat, der wird zukünftig die Mehrheit sein. Und wie man diese beiden Welten, die behauste Welt auf der einen Seite und die unbehauste Welt auf der anderen Seite, nicht nur zusammen denken kann, sondern wie man die in irgendeiner Form in ein globales Gleichgewicht bringen will, das wird die große Herausforderung der Zukunft sein.
Lass uns an der Stelle erstmal einen Punkt setzen. Ich würde dieses Thema inklusive der Zukunft der Architektur, des Bauens, also einen Ausblick, vielleicht auch einen positiven Ausblick, in unserem nächsten Podcast schieben. Ich habe noch ein anderes wichtiges Thema, was ich hier unterbringen möchte, weil wir beim Thema Kommunikation waren und dem vermeintlichen Wissen, also ich habe den Begriff schon mal gehört, also weiß ich, und dem Thema Bildung. Kommen wir in unserer Gesellschaft mit der Bildung, so wie sie jetzt ist, den Erfordernissen der Zukunft nach? Und da darf ich auch einen deiner Protagonisten zitieren. Rousseau hat ja auf die Frage, ob die Wissenschaft die Gesellschaft verbessert, die Antwort gegeben. Nein. Er war also da sehr pessimistisch, weil er schon damals der Meinung war, dass so, wie es gelehrt wird, nichts dazu beiträgt, den Menschen besser zu machen.
Also auch da noch einmal anknüpfend an einen anderen Podcast, den wir schon mal gemacht haben. Auch da gibt es mindestens zwei kontrastierende Modelle jetzt mal. Bei Rousseau zu beginnen, also inwieweit kann die Wissenschaft den Menschen verbessern? Damit ist natürlich gemeint, moralisch verbessern, natürlich nicht. Wissenschaft hat nichts mit Moral zu tun, im Gegenteil. Komme ich gleich darauf zurück, was wir vielleicht auch mal bei Gelegenheit behandeln sollten. Also wenn wir zurückgucken auf den Urvater der griechischen Philosophie, auf Sokrates, von dem stammt ja nun der Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das hat ihn nicht bekümmert, dass er nichts weiß. Also deswegen, weil er sich mit seinem Nichtwissen in guter Gesellschaft befunden hat, weil die Griechen oder diejenigen, die von dieser Philosophie durchdrungen waren, sich sehr wohl bewusst waren, dass sie halt nur Menschen sind und keine Götter. Wenn wir 1800 Jahre oder 2300 Jahre dann später gucken, Goethes Faust, ne, der im Grunde genommen diesen ähnlichen Satz sagt und sehe, dass wir nichts wissen können, dass wir mir schwer das Herz verbrennen, zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Was macht er? Er findet sich damit nicht ab, dass er nichts weiß und dass er nichts wissen kann, sondern er verbündet sich mit dem Teufel, um sein Wissen oder das, was er meint, zu wissen, immer weiter auszudehnen. Jetzt kommt der Punkt, um Gott gleich zu werden. Also der Mensch mit der Ehe angetreten, über seine Wissenschaft Gott gleich zu werden. Und damit sich selbst zur Krone der Schöpfung zu machen. Also er wird dann nicht von Gott zur Krone der Schöpfung gemacht, wie das Christentum noch angenommen hat, sondern der Mensch durch seine Wissenschaft, und das war eben die Idee auch der, wenn man so will, der Neuzeit, auch Descartes und folgende, dass der Mensch sich selbst durch seine Wissenschaft wirklich zur Krone der Schöpfung machen kann. Und da fängt das Problem an. Das funktioniert halt nicht. Wir können, selbst wenn wir, wobei man sich natürlich überlegen muss, was dann soll. Ich meine, also was das soll. Ich meine, wir können ja Menschen auf eine natürliche Art und Weise durch Fortpflanzung und so weiter und so fort in die Welt bringen. Also warum man Menschen unbedingt klonen muss.
Wir sind schon genug in dem Sinne.
Ist die große Frage, nicht? Und ob man über das Klonen, über Gentechnologie all das, Anführungszeichen, Böse, denn darauf käme es ja dann letztlich an, aus dem Menschen rausholen kann, sodass das ein moralisch über allem stehendes Wesen wäre. Was würde das bedeuten? Wir hätten dann Millionen von Wesen, die moralisch einwandfrei sind, gegenüber den zig Milliarden anderen, die eben moralisch nicht mehr einwandfrei sind. Denn wir können ja nicht nur Klons auf diesem Planeten als Menschen angucken. Also das ist ein Megathema, auf dem wir da unterwegs sind. Und vielleicht sollten wir, man kann das wirklich wunderbar an Goethes Faust, kann man das verdeutlichen. Das wäre vielleicht mal ein Thema für einen künftigen Podcast, an dem man das nochmal festmachen kann.
Wunderbares Schlusswort für jetzt. Ja, fällt mir im Augenblick nichts ein. Du hast recht, wir sollten das mal in einen extra Podcast packen. Für jetzt erstmal vielen Dank, Kurt.
Ich danke dir. Es war einmal mehr eine Freude, mit dir zu sprechen. Danke. Okay.